Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Es bleibt ein merkwürdiges Gefühl, am Samstagnachmittag leere Bundesliga-Stadien zu sehen und zu hören. Aber der 27. Spieltag läuft trotzdem. Im Abendspiel zwischen Bayern und Frankfurt steht es 1-0 für die Münchner durch ein Tor von Leon Goretzka. Die dritte Liga soll hingegen erst am kommenden Wochenende starten. Eine Entscheidung, die ihn sauer macht, sagt der Sportminister von Thüringen, einem von zwei Bundesländern, das Profifußball nicht erlaubt. Das ganze Interview gibt es gleich. Außerdem habe ich mit Handball-Nationaltorwart Johannes Bitter über den Wert von Spielergewerkschaften in der Krise gesprochen und mit Schwimmweltmeisterin Sarah Köhler über mögliche finanzielle Folgen der Corona-Pandemie. Spiele in Wolfsburg sind für Fans von Borussia Dortmund eigentlich immer eine ganz angenehme Angelegenheit. Die Fahrt dorthin dauert nicht allzu lang und oft gibt es Siege zu bestaunen. Die Fahrt ist heute natürlich ausgefallen, der Sieg nicht. Moritz Kasserlet über den 2:0-Sieg der Borussia.
Es war ein wichtiger Sieg für Dortmund im Titelrennen, aber ein glanzloser. Es dauerte bis zur 32. Minute, bis der BVB die erste Chance hatte. Hazard auf Guerrero, Tor 0:1. Nach dem Seitenwechsel begann Wolfsburg druckvoll. Steffen hatte die Gelegenheit zum Ausgleich, traf aber nur die Latte. Danach war alles offen, aber die effektiven Dortmunder nutzten einen Konter. Hakimis Schuss von der rechten Seite ins lange Eck war die Entscheidung. Dortmund gewinnt im Stile einer Spitzenmannschaft mit 2:0 in Wolfsburg und ist bereit für das Topspiel gegen die Bayern am Dienstag.
Aus Wolfsburg, Moritz Kasserlet. Anders als in vielen anderen Stadien sind die Ränge bei Borussia Mönchengladbach nicht komplett leer. Echte Fans dürfen dort natürlich auch nicht sitzen, aber Pappfans. Aber auch diese Unterstützung hat die Borussia nicht davor bewahrt, gegen den direkten Kontrahenten aus Leverkusen heute mit 1:3 zu verlieren. Uli Schäfer berichtet.
13.000 Fans in Form von Pappfiguren waren stumme Zeugen des Geisterspiels und sorgten für ein bisschen Atmosphäre im Borussia-Park. Das 3:1 von Leverkusen war am Ende verdient, weil Bayer vor allem vor dem Tor abgezockter war als die Borussia.
Am Schluss sind sie effizienter gewesen als wir.
Meinte nachher Gladbachs Torwart Jan Sommer und Leverkusens Sven Bender freute sich über den wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Quali gegen einen direkten Konkurrenten.
Wir haben ein Ziel, wir wollen so lange wie möglich dabei bleiben und am Ende vielleicht in die Champions League zu kommen. Und dann war das ein guter Schritt heute.
Die erste Halbzeit gehörte eindeutig Leverkusen. Die Führung schon nach 7 Minuten. Kai Havertz traf per Flachschuss zum 1:0. Nach der Pause wurde Gladbach dann deutlich aktiver und kam durch Marcus Thuram zum Ausgleich. Fast im Gegenzug die wohl spielentscheidende Szene. Bellarabi schoss am Tor vorbei, wurde aber nach dem Schuss von Elvedi gefault. Der Schiri pfiff Elfmeter und blieb auch nach Ansicht der Fernsehbilder bei seiner Entscheidung. Havertz traf zum 2:1. Gladbachs Torwart Sommer war noch dran, doch der Ball ging ins Tor. 10 Minuten vor Schluss sorgte Sven Bender mit einem Kopfball für die Entscheidung.
Aus Mönchengladbach Uli Schäfer und die Leverkusener sind damit an den Gladbachern in der Tabelle vorbeigezogen. Ein Sieg aus 12 Spielen, das war die bittere Bilanz von Werder Bremen vor diesem Spieltag. Für viele andere Trainer hätte dies den Jobverlust bedeutet. Florian Kohfeldt durfte auch nach der 1:4-Niederlage am Montag gegen Leverkusen weitermachen. Und mit Einsatz und Glück gewinnt sein Team heute mit 1:0 beim SC Freiburg. Detlef Lindner.
Werder zeigte sich gegenüber der Niederlage gegen Leverkusen deutlich verbessert. Freiburg kam gegen die bissigen und laufbereiten Bremer nur schwer ins Spiel. Den Gastgebern schien in diesem kleinen, engen Stadion das lautstarke Publikum besonders zu fehlen. Die engagierten Bremer gingen durch den schussfreudigen Bittencourt nach einer tollen Klaasen-Vorlage nach knapp 20 Minuten verdient mit 1:0 in Führung. Freiburg hatte durch Scholoi, Höfler und Petersen einige Gelegenheiten. Guldes vermeintlicher 1:1-Ausgleich in der Schlussphase wurde nach Videobeweis wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Freiburg mit Pech und Abschlussschwäche nach der Pause. Werder sendet Lebenszeichen, hilft mit dem Sieg natürlich auch Trainer Kohfeldt beim Erhalt seines Arbeitsplatzes. Freiburg verschenkt wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.
Ein wichtiger Sieg also für Bremen und Trainer Kohfeldt, der unter der Woche von mehreren ehemaligen Bremen-Spielern hart kritisiert wurde. Bremens Sportchef Frank Baumann betont dementsprechend heute nochmal den Rückhalt für den Trainer.
Wir sind in einer sehr, sehr dramatischen, schwierigen Situation nach wie vor und trotzdem haben wir immer diese Überzeugung in unseren Trainer ausgedrückt. Das ist auch mein Job als Chef, letztendlich ihm diese Rückendeckung auch zu geben und wir haben heute noch bei weitem nicht den Klassenerhalt geschafft und deswegen dürfen wir uns auch auf keinen Fall in irgendeiner Form zurücklehnen, sondern müssen auch in den nächsten Spielen eher noch eine Schippe drauflegen.
Zurückgelehnt haben sich auch nicht die Bayern nach ihrer 1:0-Führung. Thomas Müller erzielt in der 41. 90. Minute das 2:0 im Topspiel in der Bundesliga. Anders sieht es aus beim SC Paderborn, ganz am anderen Ende der Tabelle. Die bräuchten mal wieder so langsam 3 Punkte, aber nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf reicht es heute gegen Hoffenheim erneut nur zu einem Punkt. Das 1:1 hat Jan Wochner für sie beobachtet.
Am Ende ein gerechtes Unentschieden, das den Paderbornern nicht wirklich weiterhilft. Erst recht, weil die Bremer gewonnen haben. So bleibt es dabei. Paderborn kann zu Hause nicht mehr gewinnen. Der Ausgleich war sehenswert durch Dennis Srebeni nach einem Hoffenheimer Patzer. Die frühe Führung der Gäste schon in der 3. Minute durch Sko. Unter dem Strich für beide Teams ein dünnes 1:1.
Und das war Stefan Kaußen. So viel Zeit muss sein für den richtigen Namen. Und dass dieser Spieltag überhaupt stattfinden kann und dass wir hier darüber berichten, das gibt auch den Verantwortlichen von anderen europäischen Ligen Hoffnung, bald wieder in ihren Ländern starten zu können. Das Beispiel der italienischen Serie A zeigt aber, ganz so einfach ist das nicht. Die Vereine dort wollten eigentlich schon ab dem 4. Mai ins Training wieder einsteigen. Das hat nicht geklappt. Und selbst nachdem die Politik am vergangenen Wochenende ihr Okay gegeben hat, läuft der Trainingsbetrieb nur schleppend an. Tom Mustroff über den schwierigen Weg zurück.
Mitte der Woche am Trainingszentrum von Juventus Turin. Fans begrüßen die Spieler von Juve. Manche haben Masken mit dem Juventus-Emblem aufgesetzt. Andere lassen ihre Münder frei. Auch bei den Profis ist das Verhalten unterschiedlich. Außenstürmer Juan Cuadrado trägt die Maske sogar im Auto. Torwartlegende Gianluigi Buffon nicht. Ebenso wenig Trainer Maurizio Sarri. Beim Training hatte der Coach aber eine Maske, wie Videoaufnahmen des Clubs zeigen. Das ist die neue Normalität in Italiens Fußball. Mannschaftstraining ist offiziell erlaubt seit dieser Woche.
Es beginnt wieder das Mannschaftstraining, damit auch der Fußball.
Hatte Premierminister Giuseppe Conte auf seiner historischen Lockerungspressekonferenz verkündet und die Rückkehr ins Training bereits für den 18. Mai erlaubt, also dem vergangenen Montag. Das Seltsame: Die Regierung gab grünes Licht, aber nur ein Club trainierte wirklich. Der FC Parma hatte sich in seinem Trainingszentrum verschanzt und begann mit kollektiven Übungen. Die anderen Clubs zögerten noch. Manche hatten nicht rechtzeitig mit den Tests begonnen. Der SSC Neapel musste feststellen, dass das Hotel gleich neben dem Trainingszentrum, in dem die Spieler untergebracht werden sollten, wegen Kurzarbeit der Angestellten geschlossen war. Kein Trainingslager also. Stattdessen individuelles Athletiktraining. Auch in Kleingruppen wurde trainiert, wie bei Juventus etwa. Aber statt des klatschenden Ballgeräuschs hat es auf vielen Trainingsplätzen vor allem Vogelgezwitscher gegeben. Wie hier beim AC Mailand. Jeder Club gestaltete die Rückkehr in Eigenregie. Hintergrund: Vereine, Verband und Politik hatten sich nicht rechtzeitig auf das offizielle Protokoll zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings einigen können. Erst am Freitagnachmittag, am 22. Mai, verkündet Sportminister Vincenzo Spadafora im italienischen Fernsehen:
Vor wenigen Minuten haben wir endlich das offizielle Protokoll verabschiedet, das es den Clubs, dem Verband und der Serie A ermöglicht, das Training wieder aufzunehmen. Das wurde gerade veröffentlicht.
Das Dokument umfasst 14 Seiten und legt die Hygienemaßnahmen in den Trainingszentren fest. Neu ist, dass die Spieler nicht in wochenlanger Isolation müssen, wie ursprünglich vorgesehen. Sie können nach dem Training jetzt nach Hause. Modell Bundesliga also. Sie wird in Italien als Lokomotive bewundert, an die sich andere Ligen anhängen können. Nun soll es auch schneller gehen bei der Serie A. Es gibt eine erste Planungsskizze für die Rückkehr in den Spielbetrieb. Sportminister Spadafora am gestrigen Freitag:
Die andere wichtige Neuigkeit dieser Minuten ist, mir wurde mitgeteilt, dass ich am Montag, den 25. Mai, vom Fußballverband das Protokoll für den Wiederbeginn der Meisterschaft erhalte.
Dieses Protokoll soll 36 Seiten stark sein. Die römische Tageszeitung Il Messaggero hat einige Details publiziert. Demnach dürfen sich maximal 300 Personen zeitgleich im Stadion aufhalten. Mannschaftsfotos und Einlaufkinder gibt es nicht mehr. Die Spieler sind aufgefordert, mindestens 1 Meter Sicherheitsabstand zu den Schiedsrichtern zu bewahren. Als Anstoßzeiten werden 16:30 Uhr am Wochenende und 18.45 Uhr und 21 Uhr für die Mittwochspiele genannt. Es sickert auch durch, dass bei einem neuerlichen positiven Test nur der betreffende Spieler sowie die unmittelbaren Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Der Rest der Mannschaft wird ebenfalls isoliert, kann aber weiter trainieren. Und wenn es dort keine positiven Fälle gibt, sind nach nur 7 Tagen auch wieder Außenkontakte möglich. Das heißt, die Pause im Spielbetrieb würde für das entsprechende Team nur 1 Woche dauern, statt der bislang üblichen 2 Wochen, die nach bisherigen medizinischen Erkenntnissen auch angemessen sind. Die Entscheidung über dieses Maßnahmenpaket will Sportminister Spadafora Ende der nächsten Woche treffen.
Nächsten Donnerstag sind wir in der Lage, alle notwendigen Informationen zu haben über die Entwicklung der Pandemie, um in der Regierung entscheiden zu können, ob und wann die Meisterschaft wieder beginnen kann. Der 28. Mai ist das Datum, an dem wir die Entscheidung treffen.
Als früheste neue Spieltermine gelten der 13. und der 20. Juni. Die Saison soll dann bis zum 20. August gehen. Sollten neue positive Fälle diese Pläne zur Makulatur machen, gibt es auch die Option von Playoffs. Festgezurrt ist hier aber noch nichts. Vor allzu strikten Zeitplänen sollte Italiens Fußballmanager auch die Erfahrung des Krankheitsverlaufs von Juventus-Star Paulo Dybala abhalten. Ende März wurde Covid-19 bei dem Argentinier diagnostiziert.
Ich hatte einige stärkere Symptome, ich wurde sehr schnell müde. Mir fehlte die Luft schon nach 5 oder 10 Minuten. Da hat der Körper nicht gut funktioniert.
Blickt Dybala vor den Mikrofonen von beIN Sports auf diese Zeit zurück. Er war einer von 3 Juventus-Profis, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Bei ihm hat die Krankheit lange 46 Tage gedauert. Auf 2 positive Tests folgte ein negativer, dann ein Rückfall, erneut positiv. Insgesamt 21 Profis aus 7 unterschiedlichen Vereinen der Serie A sind bisher an Covid-19 erkrankt. Die meisten haben sich während des Lockdowns infiziert. Das zeigt, wie schwer es dem Sportfeld, das Virus zu beherrschen.
Berichtet Tom Mustroff aus Italien. Und am Donnerstag wissen wir dann mehr, ob die Saison tatsächlich fortgesetzt werden kann. In der 2. Fußball-Bundesliga hatte ein Verein 1 Woche mehr Zeit, sich auf das erste Geisterspiel vorzubereiten, Hannover 96. Der Absteiger sollte eigentlich am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Dresden spielen. Die Dresdner haben aber erst heute wieder ihr Mannschaftstraining aufgenommen, nachdem das Team wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne musste. Die etwas längere Pause hat Hannover 96 anscheinend nicht gestört. Das Team dreht einen Rückstand gegen Osnabrück und gewinnt 4:2. Die Osnabrücker liegen damit nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Und ebenfalls, zumindest in latenter Abstiegsgefahr, ist weiterhin der FC St. Pauli nach einer 0:4 Niederlage bei Darmstadt 98, die Philipp Hofmeister beobachtet hat.
Mit besserer Einstellung und gnadenloser Effizienz hat der SV Darmstadt 98 den ersten Sieg der Geisterspiel-Ära gefeiert. Matthias Honsack schoss die Lilien früh in Führung, doch St. Pauli machte anschließend das Spiel. Und am Böllenfalltor entwickelte sich ein durchaus sehenswertes und abwechslungsreiches Zweitligaduell, das erst Mitte der 2. Hälfte entschieden wurde. Binnen 4 Minuten stellten die beiden Darmstädter Joker Yannick Stark und Marvin Melem auf 3:0. Viktor Palsson sorgte kurz vor dem Abpfiff mit dem 4. Treffer für die Kirsche auf der Lilientorte. Auch wenn der Sieg der 98er in der Summe etwas zu hoch ausfiel, tut er der Darmstädter Fußballseele vor der anstehenden englischen Woche trotzdem richtig gut.
Denn Darmstadt steht damit auf Platz 5, allerdings mit 6 Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Und im 3. Spiel des Nachmittags haben sich Sandhausen und Regensburg 0:0 unentschieden getrennt. Während die 1. und 2. Bundesliga also spielt, pausiert weiterhin die 3. Liga noch. Denn der DFB hat unter der Woche verkündet, die 3. Liga soll am 30. Mai, also in 1 Woche, fortgesetzt werden. Obwohl Magdeburg, Halle und Jena noch gar nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen sind und noch keine Heimspiele durchführen dürfen. Die Vereine prüfen nun, rechtliche Schritte gegen den DFB einzuleiten. Und der sagt, die Vereine sollen doch nochmal mit den örtlichen Behörden sprechen und versuchen, doch noch eine Genehmigung zu bekommen. Der Krisenstab in Jena hat heute allerdings schon bekannt gegeben, dass es keine Sondergenehmigung geben wird. Warum das der Fall ist, habe ich vor der Sendung den Sportminister von Thüringen, Helmut Holter, von der Linkspartei gefragt.
Wir haben ein Infektionsgeschehen und dieses Infektionsgeschehen bestimmt auch die Politik in Thüringen wie auch in anderen Ländern. Und wir haben eine entsprechende Eindämmungsverordnung erlassen als Regierung. Und diese Eindämmungsverordnung sieht vor, dass bis zum 5. Juni kein Mannschaftssport, bei dem Körperkontakt entsteht, stattfinden darf. um eben die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen bzw. zu verhindern. Also der Grund ist Infektionsschutz.
Aber warum sind es ausgerechnet zwei ostdeutsche Bundesländer, in denen das Virus sich nicht so stark verbreitet hat und jetzt auch die Zahlen in den letzten Tagen, ich habe gerade mal geguckt, der aktuellste Bericht vom RKI sagt 12 neue Infektionen in Thüringen, 0 in Sachsen-Anhalt. Warum sind es die ausgerechnet, die am längsten zum Lockern brauchen?
Das Infektionsgeschehen in Thüringen ist erfreulich niedrig. Es gibt 2, 3 Kreise, das ist etwas höher. Aber in der Fläche ist es so, wie Sie gerade beschrieben haben. Das freut uns. Aber wir haben am 12. Mai uns zu dieser Eindämmungsverordnung entschieden und den Mannschaftssport so nicht genehmigt. Das führt eben dazu, dass jener nicht zum Training antreten kann, zum Mannschaftstraining antreten kann und auch nicht spielen kann. Ja, warum? Weil wir einfach vorsichtig vorgehen. Andere sind da etwas kühner. Und wir wollen auch keinen Unterschied zwischen Breitensport und Profisport machen. Und das führt eben dazu, dass wir hier eine harte Position vertreten.
Sind die anderen Bundesländer zu kühn?
Naja, das ist immer eine Frage von der Einschätzung der konkreten Situation. Wir haben auch kühne Entscheidungen getroffen, was die Öffnung in bestimmten Bereichen betrifft. Aber am Ende geht es hier darum, dass ja hier auch immer Kontakte entstehen mit Fremden, die nach Thüringen hineinkommen, beziehungsweise wir aus Thüringen heraus und dann die Sportlerinnen und Sportler, die Fußballer wieder zurückkommen, sodass also die Übertragungswege durchaus aufgemacht werden können. Also hier geht es gar nicht um Kühnheit, sondern hier geht es tatsächlich um Augenmaß bei den politischen Entscheidungen.
Trotzdem gibt es ja genug Ausnahmeregelungen für Berufe, die ausgeübt werden. Und Fußballspielen ist ja für diejenigen, die auf dem Platz stehen, genau das. Sehen Sie da nicht einen Konflikt?
Ich sehe generell Konflikte. Also auch bei allen Entscheidungen, die getroffen wurden, jetzt mal fernab vom Sport, da gibt es durchaus Dinge, die man gegeneinander stellen kann und wo dann auf der einen Seite eine Öffnung, eine Lockerung erfolgt, auf der anderen Seite stringent weiter die Beschränkungen durchgesetzt wird. Im Sport ist es nicht anders. Wir haben klar gesagt, auch die Sportministerkonferenz, dass es den Individualsport geben kann, solange sich Sportlerinnen und Sportler körperlich nicht begegnen, um, wie gesagt, die Übertragung zu verhindern. Und beim Mannschaftssport ist es einfach so, dass das nicht ausgeschlossen ist. Und was die Berufstätigkeit der Fußballer betrifft oder anderer Berufssportlerinnen und Sportler, ja, das ist so, dass sie ihrer Tätigkeit nachgehen, aber die fallen genauso unter den Schutzschirm wie andere Unternehmen. Und wir haben für Thüringen ja insbesondere für 12 Profivereine 6 Millionen Euro in petto. Das soll am 5. Juni durch den Landtag beschlossen werden, um diesen Vereinen unter den Arm zu greifen. Und das ist einfach wichtig. Also hier geht es auf der einen Seite darum, die Existenz der Spielerinnen und Spieler und der Vereine nicht zu gefährden. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten.
Machen Sie das auch deswegen, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, dass Jena dann noch in der dritten Liga bleibt? Weil sportlich ist die Mannschaft ja so weit abgeschlagen, dass sie eigentlich darauf hoffen müssen, dass die Saison abgebrochen wird und dann aufgestockt wird.
Naja, das ist nicht der Grund. Die gleiche Position würde ich vertreten, wenn Jena auf Platz 2 oder 3 der dritten Liga in der Tabelle sein würde. Also hier geht es um die genannten Gründe. Jena hat ja sehr konstruktiv sich eingebracht. Der SC Carl Zeiss hat ja erstens das Hygienekonzept umgesetzt, welches vom DFB gefordert wurde, aber hat auch konstruktive Vorschläge gemacht, wie die dritte Liga aus diesem Dilemma herauskommen kann. Und da spielt der Tabellenplatz eine untergeordnete Rolle. Hier geht es einfach darum, die Liga entweder im Herbst zu Ende zu bringen, was ja auch übrigens international möglich ist. Die FIFA hat sowas ermöglicht. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, oder wir brechen ab. Und dazwischen, glaube ich, gibt es nicht viel. Und hier verfolgt der DFB seine harte Linie, indem er sagt, mich interessiert eigentlich wenig, was die Politik sagt, sondern ich gehe meinen Weg auch jenseits der Entscheidung der Politik. Und das kann ich nur bedauern.
Das wollte ich gerade fragen. Wie haben Sie denn jetzt reagiert darauf, dass der DFB das am Donnerstag verkündet hat, dass die dritte Liga trotz allem starten soll?
Naja, da war ich schon so richtig angesäuert. Ich hatte ja mit dem Präsidenten Keller gesprochen, habe ihm auch unsere Position erläutert, die er natürlich nicht erfreut zur Kenntnis genommen hat, um nicht deutlich zu sagen, er war einfach sauer. Jetzt bin ich aber sauer, weil der DFB sich über die Meinung der Politik hinweggesetzt hat. Klar muss Sport und Politik auch eine gewisse Distanz haben. Aber ich meine, gerade hier bei der Corona-Infektion ist es wichtig, dass man auch ein abgestimmtes Konzept verfolgt. Das ist mit dem DFB leider nicht möglich.
Aber der Sport ist ja autonom. Das heißt, der DFB kann ja darüber entscheiden, wie sein Spielbetrieb fortgesetzt wird. Und eröffnete ja auch den Vereinen jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn ihr nicht in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt spielen oder trainieren könnt, dann weicht auf ein anderes Bundesland aus.
Das ist ja vollkommen unbenommen. Also die Politik soll sich in den Sport nicht reinhängen und der Sport soll sich in die Politik nicht reinhängen, aber es gibt irgendwo Schnittmengen. Und genau an dieser Stelle haben wir eine Schnittmenge. Ich habe jetzt zur Kenntnis genommen, dass der DFB für die dritte Liga den 30. Mai als Starttag benannt hat. FC Karlsruhe Jena, meine Rücksprache hat das auch nochmal ergeben, richtet sich darauf ein, ist aber natürlich in einer anderen Wettbewerbssituation als die Vereine, die jetzt schon seit Wochen trainieren können. Ich bin einfach der Meinung, alle Vereine sollten auch die gleichen Bedingungen haben in diesem Wettbewerb innerhalb der dritten Liga.
Und die gibt es aus Ihrer Sicht im Moment nicht, diese gleichen Bedingungen?
Die gleichen Bedingungen gibt es nicht und leider sind es wieder die ostdeutschen Vereine, die den Kürzeren dabei ziehen.
Glauben Sie, dass das auch dadurch begründet ist, dass der DFB eher westdeutsch geprägt ist? Oder also, dass Westdeutsche die Entscheidung treffen?
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich denke schon, dass wir hier insgesamt gesamtdeutsch denken. Aber ich stelle eben einfach fest, dass die ostdeutschen Vereine andere Bedingungen und damit auch schlechtere Bedingungen haben als westdeutsche Vereine. Leider ist eben diese Ost-West-Distanz auch im Sport zu spüren.
Holger Stahlknecht und Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt haben davon gesprochen, dass der DFB Druck ausgeübt habe. Wie war denn Ihr Eindruck? Sie haben das Telefonat mit Herrn Keller gerade schon so ein bisschen angerissen.
Also von Druck würde ich gar nicht reden. Also wir hatten ein sehr gutes Gespräch, das war kollegial, freundschaftlich. Wir haben unsere Position ausgetauscht. Die differieren, das ist ganz übersichtlich, aber es war jetzt nicht so, dass sie unter Druck gesetzt wurde. Im Gegenteil, sind die Positionen formuliert worden und ja, wir sind mit den unterschiedlichen Positionen auseinandergegangen. Daraufhin hat der DFB seine Entscheidung getroffen, ohne uns nochmal zu fragen.
Sehen Sie in Zukunft einen Weg, wie Politik und DFB da wieder etwas näher zusammenkommen und vielleicht diese unterschiedlichen Positionen zu einer vereinen können?
Naja, ich habe ja gute Erfahrungen in der Sportministerkonferenz und innerhalb der Sportministerkonferenz hören wir natürlich auch die Sportfachverbände an. Da kann man auch bei der nächsten Sportministerkonferenz, wenn sie dann wieder in persona stattfindet, auch mit dem DFB sich zusammensetzen und diese Dinge diskutieren, wie man eine solche Situation perspektivisch vermeidet. Also ich sehe schon durchaus Möglichkeiten, im Dialog zu bleiben. Ich bin sowieso der Letzte, der sich dem Dialog verweigert.
Meint der Sportminister von Thüringen, Helmut Holter, hier im Deutschlandfunk. Für Jena könnten sich manche Probleme trotzdem in 2 Wochen lösen. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat angekündigt, dass er die Corona-Beschränkungen ab dem 6. Juni aufheben möchte. Aber selbst dann würde die Saison, Stand jetzt ja in der dritten Liga, bereits laufen. Wenn man Präsident des Fußballverbands FIFA ist, dann reist man sehr viel, natürlich auch per Flugzeug. Deswegen ist es erstmal nicht bemerkenswert, dass FIFA-Chef Gianni Infantino 2017 aus dem südamerikanischen Staat Suriname zurück in die Schweiz geflogen ist. Bemerkenswert ist aber, dass Infantino dafür einen Privatjet gechartert hat und den Compliance-Beauftragten offenbar über die Hintergründe angelogen hat. Recherchiert hat diese Geschichte Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung und deswegen habe ich ihn gebeten, mir zu erklären, wie genau Infantino den Compliance-Beauftragten hinters Licht geführt haben soll.
Na, so wie man das eigentlich nur von frechen Schulbuben kennt, mit einer billigen Lüge. Laut einem FIFA-internen Mailverkehr hat sein Assistent Matthias Grafström gegenüber dem Compliance-Chef der FIFA, Thomas Wessel, bei der nach dem FIFA-Kodex erforderlichen Rechtfertigung eines solchen sündteuren Luxusfluges bewusst falsche Angaben gemacht. Grafström hatte Wessel anfangs auch gemeldet, dass sie die geplante Heimreise per Linienflug verzögert. Infantino hätte aber einen ganz dringenden Termin in der Schweiz andern Tags und deshalb bräuchte es einen Charterflug. Wessel gab grünes Licht, wollte aber natürlich den dringenden Termin wissen, der den Flug erforderlich gemacht hat. Und da gab die FIFA dann Tage später an, Infantino wäre für ein Gipfeltreffen bei UEFA-Präsident Ceferin in Nyon am Genfersee erwartet worden, mittags um 14 Uhr. Und das war falsch, das Treffen fand nie statt, hätte auch nie stattfinden können, denn Ceferin war an dem Tag 4,5 Flugstunden entfernt in Armenien auf Staatsvisite und das sogar bis zum nächsten Tag. Also Infantinos Stab hat sich einen Flug im 6-stelligen Dollarbereich auf Kosten der Fußballgemeinde erschwindelt.
Mit einer ziemlich simplen Lüge, so wie es jetzt erstmal scheint. Wie hat die FIFA denn reagiert, als sie jetzt damit konfrontiert wurde?
Also die FIFA hat den Flug bestätigt und sie hat nicht einen der diversen Abläufe und Vorwürfe dementiert, die ja alle vorgehalten wurden. Wäre auch schwierig, die Dinge sind ja gut dokumentiert. Die FIFA führt aber für sich nun offenbar die Linie ins Feld, stur zu behaupten, dass der Flug compliant mit den Regeln war, also abgesegnet. Das mag ja sein, dass Wessel die Reise gut geheißen hat, aber eben auf Grundlage einer Unwahrheit, einer offenkundigen Lüge. Das ist der Punkt, den es nun zu klären gibt. Und dabei ist es Humbug, darauf zu verweisen, dass der Flug genehmigt war.
Was droht denn Infantino nun?
Also der Mann gehört endlich vom Ethikkomitee der FIFA untersucht. Da gehört ein Verfahren eröffnet. Denn wenn man sich in der FIFA Luxusreisen ergaunern kann, dann sollte man den Ethikkodex am besten gleich feierlich in irgendeinem Fußballstadion am Amtsspielkreis vergraben und das ganze absurde Reformtheater gleich mit. Daneben ist das nun ein weiterer Prüfstein für die Schweizer Strafjustiz, die ohnehin schon mit einer Anzeige gegen Infantino befasst ist. Und schließlich spielt er auch noch in der derzeit größten Schweizer Justizaffäre eine tragende Rolle. Er hat den Berner Chefankläger Michael Lauber immer wieder zu geheimen Treffen gedrängt. Und über dieses Fehlverhalten ist Lauber gestolpert jetzt. Am Montag hat die Politik ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Also ist allmählich reinster Slapstick, was Infantino sich in der Schweiz rausnehmen kann. Höchste Zeit, dass die verschiedenen juristischen Institutionen eingreifen.
Aber bis jetzt hatten die diversen Affären, die Sie jetzt hier auch aufgezählt haben, hatten ja keine direkten Folgen für Infantino. Wie wahrscheinlich ist denn, dass das jetzt diese Flugaffäre dafür sorgt, dass vielleicht jetzt mal durchgegriffen wird von Seiten der FIFA oder der FIFA-Ethikkommission?
Na, das Problem ist natürlich, wir reden von der Parallelwelt des Fußballs, der nach dem Vorbild dieses FIFA-Bosses ja auch von vielen, sehr vielen anderen Fußballfunktionären als prall gefüllter Selbstbedienungsladen genutzt wird. Deshalb hält diese vorteilsbewusste Kameradschaftsverbund ganz gern fest zusammen. Das kennen wir aus vielen Fällen. Und die Frage ist, ob die bisher lammfromme, von Infantino natürlich selbst ausgewählte Ethikchefin Claudia Rojas aus Kolumbien aufwacht. Dabei könnten ihr nun die offenkundig geprellten Verbände zu Hilfe kommen. Verbände wie der weltgrößte überhaupt, der Deutsche Fußballbund, der redet pausenlos von Sauberkeit und Aufklärung. Und gerade hat er wieder eine Firma zum internen Großreinemachen angeheuert, wieder einmal. Also für den sogenannten neuen DFB um Fritz Keller und Rainer Koch, die sich so gern und klar von ihren Vorgängern distanzieren, ist das durchaus die Nagelprobe. Sie müssen bei der FIFA klären, ob Infantino für seinen persönlichen Bedarf in die Kassen der globalen Fußballgemeinde gegriffen hat. Und falls das stimmt, müssten Sie diese Sache ganz einfach, schlicht und regelkonform beim Ethikkomitee anzeigen. Das ist jetzt die Schlüsselfrage. Gehen die Anständigen, zu denen sich der DFB so gerne zählt, jetzt gegen die Lügner vor oder hält der alte Kameradschaftsverbund wie üblich eng zusammen?
Und wenn das tatsächlich zur Anklage gebracht werden würde beim Ethikrat, was würde das dann bedeuten oder welche Folgen hätte das dann?
Das ist die entscheidende Hürde, denn sobald ein Ethikverfahren eröffnet würde gegen Infantino, dann würde er automatisch gesperrt werden, suspendiert für mindestens 90 Tage. Da kann man dann nochmal 45 Tage draufsatteln. Und das würde bedeuten, dass die vielen ohnehin schon in der Mehrzahl befindlichen Gegner Infantinos diese Zeit selbstverständlich und sinnvollerweise dazu nutzen würden, eine neue FIFA-Führung zu etablieren. Also in dem Moment wäre Infantino de facto nicht mehr FIFA-Präsident.
Einschätzungen waren das von Thomas Kistner zur neuen Affäre rund um den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Und Bayern führt kurz nach der Halbzeit mit 3:0. Lewandowski per Topf. Vor zwei Wochen hat Bundesligaspieler Neven Subotic hier im Deutschlandfunk gesagt, die Entscheidung, ob die Fußball-Bundesliga fortgesetzt wird, habe die deutsche Fußballliga alleine getroffen, ohne die Spieler groß einzubeziehen. Auch einige Spieler aus der Basketball-Bundesliga hätten sich mehr Mitspracherecht gewünscht und eine Gruppe Eishockeyspieler denkt sehr laut darüber nach, eine Spielergewerkschaft zu gründen, nachdem sie aus den Nachrichten erfahren haben, dass die Vereine der deutschen Eishockeyliga DEL planen, ihr Gehalt zu kürzen. Einer, der die Gründung einer Spielergewerkschaft schon hinter sich gebracht hat, ist Handball-Nationaltorwart Johannes Bitter. Er ist einer der Mitbegründer der Handballspielerorganisation Goal und leitet diese ehrenamtlich. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob viele Spielerinnen und Spieler erst in der Krise merken, wir müssen uns besser organisieren.
Ja, definitiv. Wenn dieses Verständnis vorher noch nicht da war, ist es jetzt ausgeprägter denn je, definitiv. Also wir haben enormen Zuspruch, wir haben auch enorme Rückläufe von den Spielern, wo sehr, sehr viele Fragen bei uns platziert werden. Und ich glaube, Spieler erkennen einfach, wie dringend notwendig dieses Instrument ist.
Warum war das den Spielerinnen und Spielern vorher nicht so bewusst?
Ja, ich glaube, dass in jeder Krise steckt, wie man das so schön sagt, auch immer eine Chance. Und jetzt ist es eine sehr große Krise, wo viele Leute vielleicht zum ersten Mal auch merken, ja, dass es nicht immer nur bergauf geht, dass auch mal schwierige Zeiten kommen und dass es immer auch Leute gibt, die in schwierigen Zeiten einem zur Seite stehen. Und das ist natürlich in dieser Situation jetzt gerade ein Zusammenschluss der Spieler, wo man einfach diese Interessen bündelt und wo man auch sagen kann, pass mal auf, das ist der Weg, den wir gemeinschaftlich hier gehen. Und da sind die Spieler dankbar und erkennen das auch, dass das wichtig ist. Und das geht vielleicht ein bisschen leichter, wenn man gerade Probleme hat.
Trotzdem, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, sind die Spielerorganisationen hier in Deutschland noch relativ schwach. Vor allen Dingen natürlich im Vergleich zu den USA, aber auch in anderen Ländern ist das stärker ausgeprägt. Warum ist das so? Warum tut man sich besonders in Deutschland schwer, sich zu organisieren?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also, und die haben wir uns auch gestellt. Und bei uns war es ja auch ein größeres Problem, was da vor über 10 Jahren dazu geführt hat, dass wir uns relativ schnell gegründet und entwickelt haben. Also da ging es ja auch darum, dass der Spielplan weiter ausgedehnt werden sollte. Es sollte noch eine längere Zeit gespielt werden. Es sollte weniger Pause im Januar oder über Weihnachten sein, wo dann plötzlich auch die Spieler gemerkt haben, okay, jetzt geht es an unsere Substanz. Geht darum, dass andere noch mehr Geld mit uns verdienen. Und wir müssen irgendwie ein Sprachrohr haben. Wir müssen im gewissen Sinne auch dagegen halten können. Und auch da erkennen wir diese Problematik aus einer Krise heraus irgendwie zu erwachsen. Aber warum das in Deutschland immer noch so schwierig ist, ist es wahrscheinlich einfach eine strukturelle Geschichte im Sport. Und da versuchen wir gegenzusteuern. Und das heißt nicht gegensteuern im Sinne, wir machen da jetzt irgendwie Druck oder Sinn, sondern wir wollen einfach, dass man gleichberechtigte Partner hat, so wie es in jeder Lebenssituation ja irgendwie ist, dass man über alles ehrlich und offen sprechen kann und gute Lösungen findet und nicht immer, wie man es jetzt auch bei anderen Sportarten hört, irgendwie aus den Medien Entscheidungen über den eigenen Sport erfährt.
Haben Sportlerinnen und Sportler vielleicht auch zu lange ignoriert, dass sie dann auch einfach ganz normale Angestellte sind mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören?
Das ist durchaus denkbar, ja. Also es ist ja auch so, dass muss man ja ehrlich sagen, wenn man Sportler ist und auch speziell im Handballbereich, über den ich jetzt sehr gut reden kann, erleben wir ja irgendwie auch so eine verlängerte Jugend. Also wir reisen in Anführungsstrichen um die Welt mit unseren Kumpels und Freunden und spielen, haben Spaß dabei und es ist unser Beruf. Aber wenn der Vertrag gemacht ist und das Geld kommt, dann gibt es ja im Prinzip keine großen Probleme. So, und da muss, glaube ich, einfach dieses Wissen oder dieser Mut auch erwachen zu sagen, ganz ehrlich, wir haben Mitbestimmungsrechte, wir wollen unseren eigenen Sport ja auch irgendwie weiterentwickeln. Und wer kann das denn in gewissen Bereichen besser als die Spieler selber? Die gleichzeitig auch noch die Möglichkeit haben, sich selber dadurch etwas zu schützen und vielleicht auch ihre Zeit in diesem Sport etwas zu verlängern.
Jetzt planen ja einige Eishockeyspieler, eine Gewerkschaft zu gründen. Worauf kommt es dann generell an? Also wenn Sie jetzt auch aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten, wenn man so eine Spielerorganisation gründet, worauf müssten die dann achten, die das planen?
Da gibt es ganz viele Fallstricke natürlich. Das geht bei der Form der Gründung und bei all den steuerlichen oder Anerkennungsgeschichten dann natürlich los. Und was aber wichtig sein wird, ist natürlich Gesichter dabei zu haben, Gesichter, die auch Strahlkraft mitbringen und sagen, okay, hey Jungs, das ist die richtige Entscheidung. Da muss man dabei sein und dieses Instrument muss mit Leben gefüllt werden und das muss groß und stark werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier von Anfang an auch eine breite Masse erreicht und den Spielern natürlich irgendwie auch zeigt, was es bringt, Mitglied zu sein und was die Gewerkschaft auch an Stärke ausstrahlen kann, um am Ende auch aktiv zu sein.
Das heißt, man braucht definitiv Vorbilder.
Genau, man braucht auf jeden Fall Vorbilder. Es ist sehr hilfreich, wenn natürlich sich zum Beispiel geschlossen eine Nationalmannschaft dazu bekennt oder die Topclubs der Ligen einfach da Geschlossenheit ausstrahlen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist einfach eine Sache, die jetzt natürlich ganz akut ist, weil es da ums Geld geht. Da geht es um Gehaltskürzung etc. pp. In diesem Bereich. Und dass da jetzt ein Commitment da ist, ist relativ klar. Aber diese Gewerkschaft darf jetzt nicht nur 2-3 Monate irgendwie über Gehälter verhandeln, sondern die muss langfristig natürlich im Idealfall erhalten bleiben und weiterhin wachsen. Und da muss man schauen, dass die Spieler immer wieder auch einen Benefit in dem Ganzen sehen. Und das muss man immer wieder gut kommunizieren.
Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat der Eishockeyspieler Patrick Reimer gesagt, der mit dabei ist bei dieser möglichen Gründung, wir wollen definitiv nicht in einen Krieg mit der DEL, also mit der Deutschen Eishockeyliga, ziehen. Wie krawallig darf denn aber eine Spielerorganisation auftreten?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, um welchen Bereich es geht. Also ich kann das total nachvollziehen. Und dieses Zitat hätte man auch von mir lesen können, weil genau das wollen wir nicht. Wir wollen ja keinen Krawall machen. Wir wollen jetzt auch keine Streiks herauf provozieren. Aber natürlich wissen wir auch, dass es am Ende, genau wie in der freien Wirtschaft, überall am Ende das letzte Druckmittel sein muss. Aber darüber reden wir natürlich aktuell nicht. Aktuell geht es darum, dass man einen Konsens findet, wie man gemeinschaftlich jetzt in dieser schwierigen Zeit überlebt, dass mit den Spielern ehrlich umgegangen wird. Weil wir können ja nicht in alle Bücher schauen. Wir können nicht sehen, wie geht es dem Verein wirklich, wie viel Fördergelder bekommt er, wo hat er für finanzielle Probleme. Und dann sind, glaube ich, alle bereit, mitzuhelfen. Aber diese grundsätzliche Ehrlichkeit, von der ich ja auch gelesen habe, die zum Beispiel Moritz Müller fordert, ich glaube, da darf man schon auf die Tube drücken und auch sehr, sehr hart fordern.
Jetzt hat der Deutsche Handballbund und die Männer- und Frauenhandball-Bundesliga eine Taskforce gegründet, in der es darum gehen soll, einen Weg zu finden, wieder zu einem Spielbetrieb zu kommen. War es eine Selbstverständlichkeit, dass Sie dort als SpielerInnenvertreter am Tisch sitzen oder müssten Sie dafür kämpfen?
Nein, also kämpfen jetzt nicht in dem Sinne, aber wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, ist das nicht immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Aber auch da merkt man schon, wie sich die Sachen entwickeln und wie auch die Spieler gesehen werden jetzt. Also wir konnten da schon einen Beitrag leisten. Wir haben zum Beispiel von der Gewerkschaft in den letzten Wochen Umfragen gemacht, wie die Spieler zu der aktuellen Situation stehen, wo sie auch Sorgen und Nöte sehen oder diese haben und auch mal eine Einschätzung über die körperliche Fitness abgeben können, wie lange man wahrscheinlich brauchen würde, um wieder in den Wettkampfbetrieb zu kommen. Ich glaube, da haben wir einfach ein gutes Stimmungsbild abgeben können. Und dieses durfte ich jetzt auch in einzelnen AGs schon abgeben. Und es ist auch an die jeweiligen Vorstände den Ligen gegangen, sodass wir dort ein gutes Stimmungsbild aus der HBL, aus der HBL 2 und auch aus der Frauenbundesliga abgeben konnten, sodass auch dort Rückschlüsse gezogen werden können. Wie geht es den Spielern eigentlich gerade?
Wie geht es den Spielern denn?
Ja, denen geht's gut natürlich grundsätzlich. Also wir hören von ganz, ganz wenigen Erkrankungen, mal abgesehen von den Rhein-Neckar-Löwen, die ja in der Mannschaft relativ stark betroffen waren. Grundsätzlich haben jetzt viele, sage ich mal, den Urlaub begonnen. Bis die Saison abgebrochen wurde, haben ja eigentlich alle noch irgendwie so trainiert, dass sie in möglichst kurzer Zeit wieder fit auf der Platte stehen können. Aber nachdem klar war, es passiert in dieser Saison nichts mehr, haben sich jetzt eigentlich alle so ein bisschen in den mentalen und körperlichen Urlaub verabschiedet, um dann halt vielleicht Mitte Juni oder wann das jetzt auch kommt, wieder eine individuelle Vorbereitung zu starten. So, das ist eigentlich der aktuelle Stand. Aber was wir auch natürlich intensiv diskutieren, ist, dass es eine große Unsicherheit gibt. Im Fußball wurde ein Hygienekonzept vorgelegt. Jetzt konnte wieder gespielt werden. Und im Handball gibt es diese Konzepte auch schon. Die werden gerade im Detail erarbeitet. Aber viele Spieler wissen darüber noch nicht Bescheid. Und das ist eine Sache, dass diese Unsicherheit bei den Spielern, die muss den Spielern genommen werden, indem dort jetzt in Zukunft ganz klar immer wieder Zwischenstände abgegeben werden, wie es auch laufen kann dann in Zukunft.
Befürchten Sie denn, dass dadurch, dass der Fußball und der Basketball jetzt wieder spielen können, dass der Handball da verliert? Oder andersrum gefragt, bereuen Sie es im Nachhinein, dass die Saison jetzt doch im Handball abgebrochen wurde und nicht noch wie beim Fußball und Basketball länger gewartet wurde, um dann auch die Entspannung der Lage auszunutzen?
Ich bin grundsätzlich total von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt. Die Liga hat lange gewartet, hat lange gezögert. Irgendwann musste aber ein Schlussstrich gezogen werden. Und wenn man von hinten rechnet, war klar, dass man irgendwann wieder beginnen muss. Und wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch ist, dann muss man die Saison abbrechen. So, und das wurde getan. Und dass der Basketball eine Regelung gefunden hat, mit der nicht kompletten Liga weiterzuspielen, das ist für den Sport sicherlich gut, aber trotzdem natürlich irgendwie auch schwierig zu vermitteln, finde ich. Und das ist eine Entscheidung, die so zu vertreten ist. Und genau wie beim Fußball, wo jetzt weitergespielt wird und auch dort kontrovers diskutiert wird, ob das richtig ist oder nicht, haben die beiden Sportarten in den Medien einen Vorteil. Und wenn wir jetzt theoretisch bis November von der Bildfläche verschwinden, dann ist das nicht nur ein Problem, was wir irgendwie finanziell spüren, sondern irgendwann könnte es ja auch soweit sein, dass das in andere, wenn der Nachwuchs plötzlich kein Handball trainieren darf und andere Sportarten irgendwie schon, weil sie draußen sind, dass es dann so weit geht, dass es bis zum Nachwuchsproblem werden kann. Und das wollen wir natürlich alle verhindern.
Sagt Handball-Nationaltorwart Johannes Bitter. Und in der Zwischenzeit hat Martin Hinteregger für Frankfurt zweimal getroffen, zweimal nach der Ecke. Neuer Zwischenstand 3:2. Einfach mal ins Becken springen und eine Runde schwimmen, was für viele im Sommer ganz natürlich ist, ist im Moment natürlich schwierig, aber so langsam lockern die einzelnen Bundesländer ihre Auflagen und die Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Gute Nachrichten für alle, egal ob Leistungssportlerinnen in den Topkadern oder Freizeitschwimmer. Auch in Hessen bereiten sich die Schwimmvereine auf die Öffnung vor. Unser Korrespondent Ludger Fittgau hat einen von ihnen besucht.
Die Umwälzpumpen am Freibadbecken im Leistungszentrum des Darmstädter Schwimm- und Wassersportclubs 1912, kurz DSW, arbeiten auf Hochtouren. Bisher durften hier in der Corona-Krise nur Kaderathletinnen und Athleten aus den Bereichen Schwimmen und Triathlon trainieren. Davon hatte der Verein in den vergangenen Jahren allerdings einige aufzubieten.
Das ist Marco Koch, der ist neben einigen Europameistern auch zum Weltmeister gebracht hat, über 10 Jahre das Brustschwimmen in Deutschland jetzt schon dominiert auf der 200-Meter-Strecke. Wir haben den Patrick Lange, der zweimal Hawaii gewonnen hat, vorher einmal dort Dritter war. startet für den DSW weiterhin. Wir haben die Riva Voss, die mit der Staffel Europameisterin geworden ist, mit der 4x200 Freistilstaffel und auch mit einer Mixstaffel dort erfolgreich war.
Der Vereinsvorsitzende Thomas Kipp könnte noch weitere Spitzensportlerinnen und Sportler aufzählen. Die Absage der Olympischen Spiele oder die Verschiebung diverser anderer Meisterschaften im Schwimmen und im Triathlon sei für diese besondere Gruppe seines Vereins sehr hart gewesen. Gerade bei den Triathleten auch die lange Unklarheit darüber, was mit dem Ironman-Wettbewerb auf Hawaii wird.
Jetzt wieder anfangen zu können, mit welchem Ziel, ist für die Spitzenathleten schwer. Es ist aber auch für jeden anderen schwer, jetzt nach 10 Wochen ohne Wasser wieder ein Wassergefühl zu entwickeln und überhaupt Grundfitness wieder zu erlangen, dass das Schwimmen auch Spaß macht. Weil so ganz von alleine kommt das erstmal nicht. Was es an internationalen Wettkämpfen, Höhepunkten geben wird, das wissen wir im Moment überhaupt nicht. Da wird im Moment ins Blaue hinein trainiert. Hawaii ist die neueste Entwicklung dieser Woche, was ich gehört habe, dass das halt verschoben wird von diesem Herbst auf nächsten Februar. Und so wird es bei anderen Veranstaltungen auch geben. Führt auch hier bei uns im Verein zu neuen Situationen ab nächstes Jahr.
Thomas Kipp ist selbst ein leidenschaftlicher Schwimmer. Doch genauso wie seine Frau Anja durfte er in den vergangenen 2 Monaten nicht ins Becken. Wie die meisten der 1800 Vereinsmitglieder auch nicht. Das wird sich nun ab dem 1. Juni wieder ändern. Anja Kipp ist erleichtert.
Ich vermisse das Schwimmen wie alle meine weiteren Schwimmfreunde auch. Ganz besonders im Hinblick auf die Heil- und Gesundheitswirkung des Schwimmens. Wir sind da auch von heute auf morgen in eine Situation gebracht, die für uns zur Verzweiflung und Unerträglichkeit geführt hat, was das halt Gesundheitsmäßige des Wassers, was unersetzlich ist, angeht. Und darum sind wir heilfroh, wenn es wieder losgehen kann.
Der Darmstädter Schwimmverein hatte in den letzten Tagen einen intensiven Mailwechsel mit der Hessischen Staatskanzlei sowie Gespräche mit der Stadt Darmstadt geführt, um zu erreichen, dass das zentrale Trainingsbecken wieder für die vielen Schwimmgruppen freigegeben wird. Das Ergebnis: ab dem 1. Juni geht das Vereinsschwimmen wieder los. Freizeitschwimmerinnen und Schwimmer folgen später. Gerade werden die Pläne erstellt, wie der Betrieb unter Beachtung der Corona-Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt werden kann. Thomas Kipp.
Jeder einzelne Trainer muss letztendlich darauf achten, dass sich im Schwimmbetrieb die Schwimmer nicht zu nahe kommen. Da gibt es sehr maximale Forderungen, dass eben der Abstand von 2 Metern beim Sporttreiben eingehalten wird. Und im Schwimmen die Empfehlung, dass zwischen den Schwimmern nochmal 3 Meter einzuhalten sind. Das sind dann in der Summe 5 Meter, wenn man die Körperlänge dazu nimmt. Daraus ergibt sich eine gewisse Kapazität, die wir hier haben. Die werden wir nicht voll ausnutzen.
Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch am Beckenrand. Damit von den Umkleidekabinen keine Infektionsgefahr ausgehen kann, bleiben sie kurzerhand geschlossen, so der Vereinsvorsitzende.
Unsere vereinseigenen Kabinen hier in unserem Vereinsheim, das wird nicht gehen. Das ist aber auch nicht schlimm. Man kann sich hier überall am Beckenrand umziehen. Wir werden entsprechende Zonen dafür vorsehen. Wir haben auch im Sommer immer einige Zelte hier als Wetterschutz aufgestellt. Das werden wir auch dieses Jahr wieder machen an etwas anderen Standorten. Und so behelfen wir uns da schon. Man muss auch sagen, für die Öffentlichkeit gab es hier sowieso nie Umkleiden im Sommerbetrieb, sodass auch da alle es gewohnt sind, sich mit einem großen Handtuch umzuziehen. Das ist ja auch üblich.
Weil sich gerade im Sommer im Darmstädter Schwimmleistungszentrum alles rund um das gut geklorte Freibadbecken dreht, sieht Anja Kipp mit Blick auf den Breitensport keine allzu große Covid-19-Ansteckungsgefahr. Freizeitsportlerinnen und Sportler sollen nun im Laufe des Juni ebenfalls wieder ins Becken dürfen.
Und hoffen, dass uns so eine Situation so schnell nicht wieder ereilt, weil eben wir auch der Meinung sind, Schwimmen an sich ist mit die hygienischste Sportart. Die Berührung ist relativ unwahrscheinlich und durch die Atemtechnik beim Sportschwimmen, es geht uns wirklich vornehmlich ums Sportschwimmen, denke ich, ist relativ unwahrscheinlich, sich dort mit Virus zu infizieren.
Sagt die Darmstädter Schwimmerin Anja Kipp im Beitrag von Ludger Fittgau. Auch für die Profischwimmerinnen und Schwimmer nähert sich damit die akute Krisenphase dem Ende, auch wenn die Folgen noch länger zu spüren sein werden. Das hat mir Schwimmweltmeisterin Sarah Köhler berichtet, als ich sie gefragt habe, wie sie sich in der Krise fit gehalten hat.
Also natürlich durchs Training auf der einen Seite. Man hat dann einfach so ein bisschen Routine doch irgendwie im Tag drin gehabt, trotz dass sonst alles geschlossen war und man eigentlich an sich kaum irgendwie was machen konnte, war es dann doch irgendwie ganz angenehm, so ein bisschen Routine durch die Trainingseinheiten zu haben.
Aber kein Schwimmtraining, oder?
Doch, teilweise schon, aber eben unter den Auflagen, die auch jetzt gelten.
Wie lange braucht es denn jetzt, wo die Schwimmbäder wieder offen haben und man auch regelmäßiger wieder im Schwimmbad trainieren kann, bis man wieder an die alte Form anknüpfen kann?
Schwierig zu sagen, weil natürlich auch die Wettkämpfe uns so ein bisschen fehlen. Die sind ja zum einen auch irgendwo Training und beeinflussen natürlich auch so ein bisschen den Werdegang. Aber ist auch bei jedem unterschiedlich, muss man auch sagen. Der eine kommt schneller wieder rein, der andere nicht so schnell, je nachdem, wie lange die Pause war. Da muss man so ein bisschen gucken, jeder individuell.
Für viele Sportlerinnen und Sportler sind diese Zeiten auch deswegen so schwierig, weil ja auch das finanzielle Fundament für viele wegfällt, eben weil es keine Wettkämpfe gibt und dadurch zum Teil Prämien wegfallen, aber auch ganz einfach Sponsorengelder wegfallen und die Sponsoren ja selber auch finanzielle Probleme haben. Wie bedrohlich ist denn aus Ihrer Sicht die Krise für die Schwimmerinnen und Schwimmer?
Da wir jetzt im Schwimmsport nicht in der glücklichen Lage sind, so viel Geld zu verdienen, dass wir damit ausgesorgt haben, jedenfalls 99% von uns, glaube ich, dass es für einige in der Hinsicht ein Ausschlusskriterium sein wird, ihre Karriere weiterzuführen, weil sie es nicht weiter finanzieren können. Aber ich hoffe, dass so viele wie möglich weitermachen und sich da irgendwie eine Lösung finden lässt. Aber Schwimmen ist leider kein sehr günstiger Sport.
Das heißt, Sie rechnen tatsächlich damit, dass manche Sportlerinnen und Sportler ihre Karriere beenden?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das einige tun werden. Vielleicht nicht zwingend die jetzt für 2020 so direkt an den Olympischen Spielen dran sind und wirklich irgendwie eine realistische Chance haben, sich zu qualifizieren. Aber vielleicht die jetzt noch ein bisschen hinterher sind, aber in ein, zwei Jahren oder im nächsten Zyklus vielleicht das packen könnten oder eine Chance drauf hätten, die sagen dann jetzt vielleicht, okay, dann mache ich jetzt lieber mein Studium fertig oder meine Ausbildung oder irgendwie gehe in eine andere Richtung. Kann ich mir vorstellen, aber ich hoffe, wie gesagt, dass das so wenig wie mögliche machen, weil irgendwann werden wir wieder einen Ausweg aus der Krise haben und dann wird es auch insgesamt wieder bergauf gehen.
Wie könnte denn eine Hilfe aussehen, damit genau so etwas, was Sie gerade skizziert haben, nicht passiert?
Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich natürlich so nicht beantworten an sich, aber die deutsche Sporthilfe oder auch die Sporthilfen in den einzelnen Ländern, denke ich mal, werden ihr Bestes tun, um ihre Sportler zu unterstützen. Die einzelnen Länder werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Sportler zu unterstützen und die Vereine zu unterstützen. Da muss man gucken, inwieweit das für die einzelnen Sportler reicht.
Sie sind ja in einer etwas anderen Position, weil Sie in der vergangenen Saison schon bei der neu gegründeten International Swimming League mitgeschwommen haben, einer privaten Wettkampfserie, ins Leben gerufen vom ukrainischen Oligarchen Konstantin Grigorischin. Die ISL hat nun angekündigt, ein Solidaritätsprogramm zu entwickeln. Gibt es da inzwischen Konkretes, um welche Summen es geht?
Soweit ich weiß, sind das $1,500 im Monat für einen gewissen Zeitraum. Welchen genau, weiß ich jetzt leider nicht.
Aber Sie wurden noch nicht direkt kontaktiert. Also es gab diesen einen Instagram-Post, aber Sie wurden noch nicht direkt kontaktiert, wie das dann im Einzelnen ablaufen soll.
Nee, ich habe es auch nur, wie gesagt, über Instagram und dann auch über Zeitungsartikel erfahren.
Sie hätten aber kein Problem damit, das Geld von Grigorischin dann anzunehmen, dem Korruption vorgeworfen wird?
Das habe ich heute tatsächlich zum ersten Mal gehört, deswegen will ich mich dazu, glaube ich, gar nicht so genau äußern.
Warum ist denn so ein privater Wettkampf generell gesehen anscheinend attraktiver für Sie, aber auch für viele andere Top-Athletinnen und Athleten als Wettbewerbe des Weltschwimmverbandes FINA?
Ich würde jetzt mal behaupten, weil ich habe jetzt mal die Weltcups mitgemacht und ich habe jetzt auch schon die ISL mitgemacht. Die Art der Veranstaltung war einfach eine ganz andere. Also bei den Weltcups, da merkt man, es ist ein Wettkampf. Und bei der ISL wurde ein richtiges Event draus gemacht, auch mit Show und Musik und Laser und allem Möglichen. Das war einfach ein bisschen besser aufgemacht. Also ich glaube, da hat die FINA vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf und könnte ihre Weltcups auch noch ein bisschen attraktiver gestalten.
Was dann eventuell auch einfach mehr Geld bringen würde in diesem Aspekt.
Möglich, ja. Dann wäre es aber natürlich auch daran, das Geld wieder an die Athleten im Sinne von Preisgeldern oder Antrittsgeldern auszuschütten.
Schwimmerin Sarah Köhler darüber, wie ihre Sportart attraktiver werden könnte und wie davon auch die Sportlerinnen und Sportler profitieren können. Wie alle Gespräche können Sie dieses Interview auch in der DLF Audiothek nachhören. Beim Spiel Bayern gegen Frankfurt steht es 4:2. Alphonso Davies hat die Bayern da ein wenig beruhigt. Und mit dieser Info endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Danke fürs Zuhören.